Willkommen zur letzten Vorlesung in Gruppentheorie
2. Ich muss mich konzentrieren, es ist Teil 2. Am Ende der letzten Vorlesung haben wir das vorletzte Resultat erstmal angeschrieben, Lemma 6.22. Die ganze Zeit bewegen wir uns in einem minimalen Gegenbeispiel zum Gornstein-Walter-Satz und wir haben da schon ziemlich viel über die Struktur herausgefunden. Wir haben den Zentralisator einer Involution, die zentral in einer Zwei-Sylow-Untergruppe ist, hergenommen, haben den in eine maximale Untergruppe gelegt und haben dann da ganz viel über die Struktur herausgefunden. Wir haben die Methode der Infektion entwickelt und haben die beim letzten Mal auch schon ziemlich toll benutzt, zusammen mit lokalen Argumenten, zum Beispiel Teilhaftkonfiguration und sowas, Eigenschaften der verallgemeinten Fittinggruppe, welche Komponenten darin laufen können, einfach weil die Struktur von Jesus stark eingeschränkt ist und wir wissen, wenn da irgendwo einfache Gruppen rumlaufen, dann ist das eine A7 oder eine PSH2Q. Und da haben wir letztes Mal dann schon viel gezeigt. Jetzt sind wir im Endspurt. Und dafür das Lemma, das wir jetzt zeigen wollen, die vorletzte Stufe quasi, bis wir zur Fallunterscheidung kommen und dann klären, was in den beiden Fällen noch zu tun ist. Mit allem, was wir haben, sei jetzt für alle S aus S ohne S0, also für alle Involutionen außerhalb des großen zyklischen Normalteilers in S, sei es so, dass die Menge der von S invertierten Elemente in U einen Normalteiler von U bildet. Wenn das so ist, dann können wir zeigen, dass U und S0 kommutieren. Wenn das nicht, dann steht um gleich 1. Und dann zeigen wir noch, falls wir eine Untergruppe L haben, die von M infiziert wird, aber nicht in M liegt, die S enthält, dann ist T in E von M, also ein Produkt der Komponenten. Okay? Habe ich letztes Mal was anderes angeschrieben? Es sah vielleicht anders aus. Vielleicht stand da noch zum Beispiel L ist eine echte Untergruppe.
Ja.
Sowas.
Und du hattest das jetzt nur auch schon und sie kommentieren miteinander angeschrieben.
Ja, es ist auch bei mir hier so komisch. Also im Beweis steht angenommen, es sei einzig. Du kommst einen Widerspruch. Das ist für mich deutlich besser darauf, dass ich zeigen möchte, dass sie nicht kommentieren. Und ich brauche das später auch so. Ja, aber da das bei mir hier so zaghaft durchgestrichen ist, kann es sehr gut sein, dass ich mich letztes Mal verguckt habe. Gut, dass ich es nochmal angeschrieben habe und gut, dass wir darüber gesprochen haben. Danke für den Hinweis. Bitte, wie immer, mir sagen, wenn ich Quatsch erzähle. So generell. Es geht los. Wir hatten Lemma 6.7 ging es generell um diese invertierten Elemente von U und so weiter. Da wissen wir zum Beispiel, dass diese Menge I, U von S, die jetzt ja insbesondere eine Untergruppe ist, dass man die schreiben kann als Kommutator von U mit dem kleinen S. Und wir wissen, dass das eine Untergruppe der Fittinggruppe ist von U. Das sind alles so Dinge, die wir uns da überlegt hatten. Das stand in dem Lemma mit drin. Das wurde ein Abelscher Normalteiler und der ist insbesondere in der Fittinggruppe. Da zitiere ich jetzt einfach das Lemma. Nachfragen, was genau ich da zitiere, dann kann ich es gerne mal präzisieren. Achso, ich nehme mal ein so ein S her und teile das S, damit ich nicht jedes Mal schreiben muss für alle. Denn in der Voraussetzung steht für alle S, sei es so. Jetzt nehme ich mir eins, dann kann ich das anhalten. Gut, wir beginnen mit der ersten Aussage und ich nehme an, dass U und S0 doch kommutieren. Angenommen, S0 ist 1. Wir benutzen wieder die Voraussetzungen, die wir haben und wir benutzen Lemma 6.14. Was war in Lemma 6.14 nochmal los? Na, da ging es auch wieder um diese invertierten Elemente und da stand sowas wie, die folgenden drei Dinge können nicht gleichzeitig passieren. Zu den drei Dingen gehörte S0 und U kommutieren. Dazu gehörte das, was genau in der Voraussetzung steht. Für alle S in S außer S0, bla bla bla. Und dann gibt es da noch was Drittes. Und da diese drei Dinge nicht gleichzeitig passieren können, zwei davon aber jetzt schon erfüllt sind, mit unserer Annahme und der Voraussetzung, darf halt das Dritte nicht erfüllt sein. Ist das okay? Das heißt, ich schreibe jetzt einfach hin, was es heißt, dass das dritte Ding nicht erfüllt ist.
Das ist sowas wie, für alle nicht trivialen Teilmengen, bla bla bla, liegt der Normalisator von irgendwas in H. Jetzt finden wir also sowas, so dass der Normalisator nicht in H liegt. Nach Voraussetzung, nach dieser Annahme und Lemma, was habe ich gesagt? 6, 14. Ist dann Aussage 3, Lemma 6, 14 nicht erfüllt. Das heißt, es gibt es dann eine Teilmenge, die nicht nur aus 1 besteht, von der Menge der in U von S invertierten Elemente so, dass der Normalisator dieser Menge, da habe ich schon erklärt, dass es so ein bisschen Missbrauch von Notation ist und Sie waren alle einverstanden, dass ich die Notation da so missbrauche. Dieser Normalisator liegt nicht in H, so können wir das sehen. Gut, schnappen wir uns zum X. Dann nennen wir den Normalisator L. Ich schreibe mal sei X so. Okay? Sei X so und sei L Normalisator. Dann gucken wir mal, was wir so wissen. X ist eine Teilmenge von U, wird also von S0 zentralisiert, das heißt S0 liegt in L. Tatsächlich liegt dann ganz S da drin, denn so ein kleines S außerhalb invertiert daher jedes Element, normalisiert also X und dann liegt ganz S in L. Denn der große zyklische Normalteil liegt drin und eine Involution außerhalb und damit dann die ganze Gruppe S. X selber liegt da drin, das ist jetzt eine arische Unter. Ah, ist das nur eine Teilmenge erstmal? Muss ich drüber nachdenken. Das Erzeugnis von X, ja, das liegt auf jeden Fall da drin. S liegt da drin. Was brauche ich denn noch, was da vielleicht noch so drin liegt? Genau, wir können jetzt mit Infektionen arbeiten. Denn das ist jetzt eine Gruppe, die in F von U liegt. X ist insbesondere eine Teilmenge von F von U und indem wir im Zweifelsfall zum Erzeugnis übergehen, können wir so arbeiten, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, mit Untergruppen von der Fitting-Gruppe. F von U, was war noch mit U? War O von A, H ist der Teilsache von T. F von U liegt insbesondere in F von H. Das lag in... Ah, genau, das haben wir aber irgendwann gezeigt. Wir haben gezeigt, U ist in Wirklichkeit sogar U von M. Das heißt, es ist noch besser. X liegt in F von M. Wenn jetzt der Normalisator in L liegt, L ist ja so definiert, dann haben wir also Infektion von M nach L. Ha, jetzt haben wir Infektion. Wie gesagt, notfalls ersetzen wir x durch das Erzeugnis, damit wir da keine Probleme haben mit Argumentation und Untergruppen. Aber dann müssen wir uns nochmal erinnern, was das U eigentlich ist. Das ist eigentlich nur der Witz, F von U liegt in F von M und deswegen bekommen wir da eine Infektion. Liegt L in M? Nö. Denn der Normalisator von X liegt nicht in H. Wenn L in M läge, dann läge ja dieser Normalisator in M. Und dann muss ich nur noch sehen, dass der von T zentralisiert wird. Warum ist das so? Weil X von T zentralisiert wird. Das kann man sich überlegen. X liegt in U, kommutiert mit S0, da liegt T drin, T zentralisiert X und dann kann man sich überlegen, das ist eben noch so ein kleines Argument, dass wenn das in M läge, dass das dann schon in H liegen müsste. Vielleicht brauche ich auch nur L liegt nicht in H. Denn ich möchte Lemma 6,21 anwenden. Ich gucke mal eben. Vielleicht reicht sogar
Nee, da steht N nicht in M. Sicher, sicher. In den meisten Fällen, die wir betrachten, sind M und H sowieso gleich. Aber trotzdem möchte ich an der Stelle das nicht einfach noch als Voraussetzung mit hinschreiben. Lemma 621, was war da los? Da hatten wir eine Untergruppe L von G, die nicht in M liegt, die von M infiziert wird. Dann hatten wir eine Voraussetzung über die zwei Südorf-Untergruppen von L und da S in L liegt, ist hier eine dieser Voraussetzungen erfüllt. Und dann sollte es noch so sein, dass T nicht in E von L liegt. Das heißt, damit müssen wir uns jetzt noch befassen. Nicht in E von L läge, dann wären ja alle Voraussetzungen des Lemmas erfüllt. Und dann hätten wir zum Beispiel sowas wie, was hatten wir da alles? L, T ist eine Vier-Strich-Gruppe, der Kommutator von S mit U liegt nicht in F von U, und L ist auflösbar, solche Sachen standen da. Und das wäre jetzt zum Widerspruch. Gut, angenommen, T liegt nicht in E von L. Genau, dann ist das. Oder nee, ich möchte es vielleicht noch besser machen. Ich möchte zeigen, dass T nicht in E von L ist. Ich möchte also zeigen, dass diese letzte Voraussetzung erfüllt ist. Dafür muss ich einmal kurz auf den Normalisator starren. Ich brauche gleich ein Bild. Mund. So, hier ist jetzt ein Normalisator X, hier ist L. Das ist ein Normalteiler davon. Der Normalisator von X enthält die volle 2-Südorf-Untergruppe. S liegt da drin. Und was wissen wir noch? S0 liegt sogar hier drin. So, hier haben wir NS2. Das ist normal. Was möchte ich machen? Ah, S0 ist zyklisch. Und da x von etwas außerhalb von S0 invertiert wird, liegt S nicht da drin. Das heißt, S0 ist eine 2-Südorf-Untergruppe davon. Das heißt, diese Gruppe hat zyklische 2-Südorf. Das hatten wir schon. Gruppen mit zyklischen 2-Südorf-Untergruppen sind auflösbar. Okay? So, was möchte ich jetzt machen? Jetzt ist das auflösbar. Das ist normal da drin. Die 2-Südorf-Untergruppen von der Faktorgruppe haben aber nur Ordnung 2. Auch zyklisch. Das heißt, diese Faktorgruppe ist auch auflösbar. Das heißt, L ist auflösbar. Das heißt, es gibt keine Komponenten. Dementsprechend liegt T bestimmt nicht in E von L, denn E von L ist ja 1. Ah! Da haben wir jetzt kurz gezaubert. War das zu schnell? Wer braucht das nochmal? Nochmal langsamer? Ich kann das hinschreiben. Ich schreibe das jetzt. Das war lustig. Das war anders als gedacht. Okay. Ich fange mal an mit S0 ist eine 2-Südorf-Untergruppe und C liegt X. Da X von S invertiert und nicht zentralisiert wird, hat ja ungerade Ordnung. Weiter ist S enthalten L, die Faktorgruppe Normalisator von X, und das war ja L, Modulo Zentralisator von X, hat also zyklische 2-Südorf-Untergruppen der Ordnung 2. Thank you. bilden kann, liegt daran, dass der Zentralisator immer ein Normalteiler vom Normalisator ist.
Und auflösbar, modulo auflösbar, ergibt insgesamt eine auflösbare Gruppe. Das ist eine der schönen Eigenschaften von Auflösbarkeit.
Insbesondere ist L auflösbar. Und damit ist jetzt wirklich alles aus dem Lemma erfüllt. Und wir können jetzt,
wir müssen jetzt also nicht irgendwie rumlavieren mit angenommen, die Voraussetzungen seien erfüllt, dann gucken wir uns an, was dann rauskommt, sondern wir können jetzt sagen, es sind tatsächlich alle Voraussetzungen erfüllt. Und jetzt werfen wir drauf, was wir dann haben. Da steht sowas wie: Der Kommutator von L mit T liegt in FP' von L. Und wichtiger für uns, weil es nämlich so ähnlich aussieht wie das mit dem Kommutator, den wir schon haben, S, U liegt nicht in F von U. U,S0 ist 1 und liegt deswegen auf jeden Fall jetzt von U. Das heißt, alles, was jetzt noch stört, ist das, was außerhalb von S0 liegt. Das reicht also, wenn wir uns angucken, einfach weil man ja jedes Element von S schreiben kann als Produkt von etwas aus S0 mit etwas von außerhalb. Und dann gibt es ja diese Produktregel für Kommutatoren, wenn das eine ein einzelnes Element ist und das andere ist ein Produkt, kann man das so auseinanderkriegen, bla bla bla. Das kann man ja alles machen und dann sieht man, dass es nur noch darum geht, was eigentlich U, das kleine S ist. So, und was wissen wir über U, das kleine S? Naja, U, das kleine S liegt definitiv in F von U. Denn diese, ja, wenn U, ich schreibe es einmal hin. Denn wir hatten jetzt ja die ganze Zeit diese Situation, S liegt in L, M infiziert L und L liegt aber nicht in M und so weiter. Wenn wir jetzt einfach nur die zweite Aussage nehmen, dann können wir genauso argumentieren mit dem gleichen Lemma und es kommt raus, dass das nur dann geht, wenn T in E von L liegt. Da schreibe ich jetzt nur einen Satz hin. Wäre S in L welche Untergruppe von E, L ist jetzt irgendeine Untergruppe, nicht mehr nach einem Laden von irgendwas, das war nur ein Beispiel, wo wir das quasi schon benutzt haben. M infiziert L, infiziert M und T nicht in die L, führt allgemeines L. Dann gerne mit dem gleichen Lemma. Welche beiden großen Fälle sich das jetzt reduziert. Okay, erstmal.
Zeit und das wird ein Oder. Da muss man gleich drauf achten, dass das da wirklich groß und deutlich draufsteht. Möglichkeit 1, die erinnert ein bisschen an das, was wir gerade gemacht haben. Möglichkeit 1 für alle S aus S außerhalb des typischen Normalteilers ist die Menge der in U von S invertierten Elemente eine Hallsche Untergruppe von F von U. Ich wiederhole gleich, was das ist. Haben. Aber es wird noch interessanter. Für alle Untergruppen x von f von u ist der Normalisator in n. Ich schreibe erst mal die zweite Möglichkeit hin, dann habe ich noch einen Haufen Kommentare. So, Fall 1. Oder? Den Normalisator einer Untergruppe von f von u. Okay, das sind erstmal die Fakten. Und jetzt möchte ich ein paar qualitative Aussagen dazu machen und Ergänzungen und dann wische ich und dann gucken wir uns das an. Erstmal, was ist eine Hall-Untergruppe? Eine Hall-Untergruppe ist eine Verallgemeinerung einer Sylow-Untergruppe. Eine Hall-Untergruppe ist definiert dadurch, dass ihre Ordnung teilerfremd ist zu ihrem Index in der großen Gruppe. Es muss nicht für jede Primzahlkombination Hall-Untergruppen geben. Gruppen, in denen das gilt, sind zum Beispiel auflösbare Gruppen. Und man kann auflösbare Gruppen auch mit Hilfe von Hall-Untergruppen oder der Existenz von Hall-Untergruppen charakterisieren. Wir meinen jetzt also, dass die von S invertierten Elemente in U eine Untergruppe bilden von F von U, die gewisse Primzahlen in sich versammelt und dann sind auch volle Sylow-Untergruppen für diese Primzahlen da drin. Das teilt jetzt also auf einmal die Primzahlen, die in f von u vorkommen, in zwei Grüppchen ein. Das eine sind die, die in dieser Gruppe i, u von s vorkommen, die anderen sind die, die nicht vorkommen. Das ist das, was da qualitativ dahinter steckt. Wir kriegen nochmal zwei interessante Arten von Primzahlen. Die zweite Aussage ist auch sehr interessant. So etwas nennt man häufig Uniqueness-Eigenschaft. M zieht ganz viele Normalisatoren von Untergruppen in sich rein. Das heißt, M versucht eine sehr große Untergruppe zu sein. So kann man sich das vorstellen. Was passiert in 2? In 2 versucht das L ganz groß zu sein. Und wir sehen später auch, dass es zu groß ist. Das, was da reinpassen soll, angeblich passt da alles gar nicht rein. Hier ist der Witz, dass T in einem Produkt von Komponenten liegt. Wir wissen, wie Komponenten aussehen können. Da kann man dann schlussfolgern, wie das T da drin liegen muss. Bla bla bla. Und es gibt hier so ein X, dessen Normalisator in N liegt. Das heißt auch wieder, dass man mit Infektionen argumentieren kann. Das heißt, es sind zwei Aussagen, die erstmal sehr unterschiedlich aussehen. Das eine gibt so eine Unterteilung der Primzahlmenge von der Ordnung von F von U und eine Uniqueness-Eigenschaft. Das zweite gibt uns eine Untergruppe L, die, von der wir sehen werden, dass sie einfach riesig ist. Und das ist in gewisser Weise typisch für solche Beweise. Man fängt an mit einer Gruppe, die es nicht gibt. Man untersucht ganz viel Zeug und versucht sozusagen Spannung zu erzeugen. Entweder passen irgendwo an einer Stelle Dinge nicht zusammen oder irgendwas wird zu groß. Wird immer größer, saugt immer mehr Zeug ein
und wird irgendwann so groß, dass es nicht mehr in die Gruppe passt. Das sind, so, das sind einige der gängigen Strategien, die man da sieht. Und das Schöne ist, dass eine völlig andere Variante dieser Strategie in Gruppentheorie 3 zum Tragen kommt. Da werden wir uns, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel herumquatsche, weil ich noch keiner auf einen extra Werbeblock dafür schalte. Da wird eine Strategie sein, in Permutationsgruppen, die wir uns angucken und von denen wir sehen wollen, dass es die so nicht gibt mit diesen Eigenschaften, da werden wir die Punktstellen davon immer größer machen und immer riesiger und die passen dann nicht mehr in die Gruppe. Also noch eine andere Strategie, was man da machen kann. So, okay. Ja, angenommen falsch, so wie halt immer. Angenommen falsch, das heißt, das stimmt beides nicht. Dann fangen wir jetzt mal an mit einer Involution S, die außerhalb von S0 liegt, in S und mit einer primen Zahl. Von U. Das P soll so sein, dass es in OP von U Elemente gibt, die von S zentralisiert werden. Außer 1. Es soll noch mehr geben. Gleichzeitig soll aber auch nicht das ganze OP von U von S zentralisiert werden. Also wir machen uns das nochmal klar. Ganz S operiert ja per Konjugation auf F von U und dann auch auf diesem OP von U. Das heißt, wir haben OP von U und wir haben da irgendwie so eine Wirkung drauf. Das wird häufig so gemacht. S wirkt da drauf, in diesem Fall der Konjugation. Und was haben wir da jetzt für interessante Untergruppen? P ist ungerade, denn U ist eine Gruppe ungerader Ordnung. S ist eine Zweigruppe, wir haben auf jeden Fall teilhaftende Operationen. Das ist schon mal unsere Freude. Und was kann hier jetzt so passieren? Na, wir haben OP von U ist der Zentralisator von S mal der Kommutator. Und das gleiche können wir machen für einzelne kleine Elemente aus S. Also für unser kleines S. OP von U ist der Zentralisator in OP von U von S, das wir uns gewählt haben, mal Kommutator. Das sagt uns Teil von der Operation. Und wir interessieren uns für den Fall, dass hier wirklich eine interessante Faktorisierung passiert. Das heißt, dieser Zentralisator ist nicht 1, er ist aber auch nicht die ganze Gruppe. Dafür interessieren wir uns. Das schreibe ich jetzt kurz hin. X soll dieser Zentralisator sein, der soll nicht 1 sein und der soll aber auch nicht die ganze Gruppe OP von U sein. Und da brauche ich jetzt ein bisschen Aussagen und Bezeichnungen und bitte um Nachsicht. Gut. Sei das so gewählt, wenn möglich. Wir wollen darauf hinaus, dass es einfach gar nicht geht. Ziel ist ein Widerspruch. Und der Widerspruch wird uns dann liefern, dass immer dann, wenn wir so eine Primzahl haben, dass dann das dazugehörige Stückchen von U entweder komplett zentralisiert wird oder dass der Zentralisator 1 ist, was bedeutet, dass es invertiert. Das heißt, wir haben dann auf einmal so eine Alles-oder-Nichts-Geschichte. Und das unterteilt uns dann die Primzahlen. In die, wo zentralisiert wird und die, wo invertiert wird. Das ist die Idee. Ja. Jetzt muss ich. Ach, ich glaube, ich muss schon wieder ein Bild machen. Wir haben doch den Zentralisator von S. S ist ja auch einfach nur so ein Gruppelement, so ein Element auf dem 2. Da haben wir den Zentralisator. Und in dem Zentralisator gibt es ein O2-Strich. Vielleicht ist es 1, vielleicht nicht. Aber T zentralisiert ja alles in S, also insbesondere das kleine S. Das heißt,
T liegt im Z ein Seite von S. Soweit erstmal. Operiert also auf jedem Normalfeld von per Konjugation. Insbesondere auf dem O. Operiert also auf O von C, S. Und was möchte ich da jetzt machen? Na, das ist teilaufnahme Operation und bei teilaufnahme Operation finden wir immer invariante Südoptik. Und das bedeutet, dass wir jetzt mal gucken können für die Primzahl P, die wir da haben. Kann ja sein, dass die Ordnung teilt. Wenn ja, ja, also wenn nicht auch, dann gibt es halt die langweilige invariante Südoptik-Untergruppe, die trivial ist. In jedem Fall gibt es eine T-invariante P-Südoptik. Zentralisator von T im Zentralisator von S. Das heißt, X liegt da drin. Das heißt, es liegt da drin. Und es ist eine P-Gruppe. Das heißt, wir können es in einer T-invarianten P-Südoptik-Gruppe probieren. Das heißt, deshalb können wir das als Goldschmidt-Lemma deswegen können wir P so wählen, dass X da drin liegt. Insbesondere wissen wir jetzt, dass es da tatsächlich nicht triviale T-Invariante P-Südoptik-Untergruppen gibt. Das war vorher nicht klar. Vorher war nicht klar, warum P hier überhaupt die Gruppenordnung teilen sollte. Aber das haben wir uns jetzt überlegt. P liegt im Zentralisator von S, wird also von S zentralisiert. Was T macht, wissen wir nicht so genau. Aber ein Spezialfall ist, dass auch T P zentralisiert. Das heißt, dann hätten wir im Zentralisator von P so eine kleine Vierergruppe sozusagen, also so eine elementarabelsche Untergruppe der Ordnung 4, die erzeugt wird von T und S. Resydorf-Untergruppe von O vom Zentralisator einer Involution, was für eine das ist, ist erstmal egal, wird von einer elementarischen Gruppe der Ordnung 4 zentralisiert. Wenn das in einem Involutionszentralisator gilt, muss es in allen gelten, denn die Involutionen sind ja alle konjugiert. Jetzt übersetzen wir diese Info mal in den Zentralisator von T. So, Zentralisator von T. Da ist das dann auf einmal das U. P ist immer noch die gleiche Primzahl. Jetzt wird also auf einmal eine P-Sydow-Untergruppe von U von einer elementarischen Gruppe der Ordnung 4 zentralisiert. Aber die Wahl von X sagt doch, dass das nicht geht. OP von U wird nicht von einer elementarischen Gruppe der Ordnung 4 zentralisiert. Denn ansonsten müsste das auch von diesem kleinen S zentralisiert werden. Hier benutzen wir wieder die Struktur von Dieder-Gruppen und dass man jedes Element schreiben kann als etwas aus S0 mal so ein Element von draußen. Und wir benutzen, dass alle Involutionen konjugiert sind. Das heißt, alles, was wir jetzt hier lernen über den Zentralisator von S, können wir rüberschieben in den Zentralisator von T. Ganz trickreich. Aber T und S sind konjugiert. Können, dann kann es nicht sein, dass dann dieses dazugehörige Groß-P von T zentralisiert wird. Geht nicht. Also ist dieser Kommutator nicht 1 und dann können wir wieder lustig mit Kommutatoren und so rumspielen. Und wir gucken mal, was wir dann wissen. Okay, man kann jetzt einen Trick machen, den wir so ähnlich schon ein paar Mal gesehen haben. Wir könnten uns jetzt den Normalisator von x in p angucken und teilerfremde Operationen. So, das ist so ein. Den Trick haben wir schon oft gesehen. Man hat teilerfremde Operationen, man hat irgendwas, das nicht zentralisiert wird, dann kann, und das ist nilpotent, dann kann es nicht sein, dass man da drin eine Zentralisator abgeschlossene Untergruppe zentralisiert. Und das ist der Klassiker, wie man sowas bastelt. Dieses Ding ist Zentralisator abgeschlossen in p. Wenn T das zentralisieren würde, dann würde T per teilerfremde Operation auch ganz P zentralisieren. So. Das heißt, man schreibt jetzt nicht mehr alles hin, sondern sage einfach, per teilerfremde Operation folgt daraus, dass der Normalisator in P von X von T auch nicht zentralisiert. Ja, jetzt riecht es so, als ob der Normalisator von x eine interessante Untergruppe ist. Dann legen wir den jetzt in eine maximale Untergruppe L von g und gucken, was passiert. Immerhin ist x ja eine Untergruppe von f von u. Und der Normalisator liegt ja jetzt irgendwo drin in so einer Untergruppe und wir wollen ja vermeiden, in einem der beiden Fälle 1 und 2 zu landen, die wir hingeschrieben haben. Wir haben ja angenommen, dass keiner der beiden Fälle gilt. Das heißt, dass wir jetzt schon gucken müssen, dass wir in die Nähe von einem der Fälle kommen, um einen Widerspruch zu erzeugen. Gucken wir uns doch mal L, T an. Das ist eine Gruppe, die wir schon mehrfach am Wickel hatten. Was wäre denn, wenn das eine Pi-Strich-Gruppe wäre? Pi war die Menge der Primteiler von f an m. Da kommt das U ins Spiel. U ist ja O von m. Das heißt, alle Primteiler von f von U liegen in Pi. Insbesondere liegt dieses P, mit dem wir angefangen haben, in Pi. Das schreibe ich hier mal als Notizen, weil ich das Gefühl habe, dass es gleich wichtig wird. So, wenn das in die Strichgruppe wäre, dann könnte da insbesondere keine nicht-triviale P-Gruppe übernehmen. Denn P kommt ja aus Pi. Aber da oben haben wir gesehen, P, T ist nicht 1. Das hier ist nicht 1. Das liegt garantiert in L. Das heißt, dieser Kommutator trägt was bei zum Kommutator L, T. Und ist gleichzeitig eine P-Gruppe. Denn T normalisiert X, T normalisiert P, T normalisiert das Ganze. Das liegt also im Normalisator von P. Das ist eine P-Gruppe, liegt in diesem Kommutator und deswegen kann er keine Strichgruppe sein. Ha, das war einfach. Dann wäre das eine Strichgruppe. Das wäre das 1. Und das ist ein Widerspruch. Also geht das nicht. Das heißt also schon mal, dass L, T nicht in FP' von irgendwas liegen kann, so wie wir das manchmal in den Resultaten in der Vergangenheit hatten. Ich erinnere an Lemma 621. Da war das ja eine der Sachen, die da rauskamen. L, T liegt in FP' von L. Das ist jetzt schon mal raus. Gut, halten wir also fest. L, T ist keine Strichgruppe. Was wissen wir über L noch? Wissen wir irgendwas über die Zweistruktur? Ich hätte ja eigentlich gerne das ganze S da drin. Vielleicht kann man das sehen. Oder jedenfalls genug von S. Was liegt im Normalisator von X? Naja, T, das ist schon mal klar. Das kleine S, das heißt, wir haben da schon mal wieder so eine elementarische Struktur von 4 drin. Und was noch? Na, für den Moment reicht das vielleicht. Denn in Lemma 621 war ja eine der Voraussetzungen, die da standen, dass die zwei Sydow-Untergruppen von L nicht zyklisch sind. Das sind sie jetzt nicht, denn wir haben dann eine elementarische Sydow-Ordnung 4 gefunden. Und das heißt, dass, wenn es jetzt um diese Bedingungen geht für die Zweistruktur, dass wir dann Lemma 621 anwenden können. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir kommen in die Nähe von Lemma 621. Da 2 nicht gilt, ist T nicht in E von L. Und jetzt möchte ich weiter gucken. Was haben wir noch so alles stehen? Könnte es sein, sein, dass L in M liegt. Das ist das einzige Problem, was wir jetzt noch haben. Denn dann hätten wir sofort einen Widerspruch. L, T ist keine Gestrichgruppe und deswegen sind wir dann sofort fertig. Warum liegt L nicht in M? Na, wenn es in M läge, wäre es gleich M, denn es ist eine maximale Untergruppe. Was wäre los, wenn L gleich M wäre? Das muss ich jetzt auch mal kurz gucken. Okay. Ich glaube, es geht. Wenn L gleich M wäre, dann wäre T NO2 von L, denn wir haben in einem Satz vorher irgendwann mal gezeigt, das waren so zwei Fälle, wie M aussehen kann, und zwar immer T NO2 von M. Wenn die jetzt gleich sind, dann ist T NO2 von L. Und das passt meiner Meinung nach nicht damit zusammen, dass dieses P nicht zentralisiert wird. Denn wenn L gleich dann muss es in O liegen, weil es eine Gruppe ungerader Ordnung ist. Und wir kennen dabei die Struktur von L. Ja, okay. Wäre L enthalten in M, so wäre L gleich M. Genau, das heißt, das x wäre dann ja schon in, das x, genau, das kommt aus OP von U, das, was jetzt auf einmal das gleiche ist wie OP von L, ja, und dann zentralisiert das T zu viel. Das passt nicht mehr damit zusammen, dass das hier nicht 1 ist. T, wie kann ich das noch klar machen? Wir müssen uns noch mal kurz vorstellen, wie das M aussieht. M ist doch U mal S. U ist O von M. Darin spielt sich dieses ganze interessante Zeug ab. Und das ist ein Normalteil der ungeraden Ordnung. Ein Normalteil der ungeraden Ordnung kommutiert elementweise mit O2. Wegen dieser Geschichte mit den Kommutatoren, dass es dann im Schnitt liegt. Und M ist jetzt das gleiche wie L. Dieses P war eine blablabla T, während die P-Sydow-Untergruppe von irgendwas, die X enthält. Das spielt sich innerhalb von U an, wird also von T zentralisiert, denn T liegt in O2. Das heißt, T müsste dann das P zentralisieren, tut es auch. Das ist der Grund, warum das nicht geht. War das klar genug? Das ist das beste Argument, was mir einfällt. Und damit T O2 von L, aber P wäre in O von L. Und das ist ein Widerspruch dazu, dass P ich glaube, das ist das deutlichste Argument, was man da an der Stelle hinschreiben kann. Und jetzt haben wir wirklich alles beisammen für Lemma 621. Dies alles zusammen widerspricht Lemma 621. Denn jetzt haben wir die Voraussetzung. Der Widerspruch kommt ganz genau hierher. Wir haben alle Voraussetzungen, aber wir haben nicht, dass L, T ein Strich ist. Widerspruch. Wozu? Das waren sehr viele Widersprüche. Der Widerspruch sagt uns, dass wir das Lemma anwenden können. Der Widerspruch kommt daher, dass wir uns dieses x so gewählt haben und das p. Das geht also nicht. Und das heißt, immer wenn wir eine Vielzahl sehen in der Menge, in pi, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. So eine Evolution S außerhalb von S0 zentralisiert das komplett oder invertiert das. Dazu passen wir OP durch die Primzahl. Das scheint uns auch, weil es wichtig ist. Und in diesem Fall invertiert S diese Gruppe, denn die hat M gerade auch. Genau, und diesen umgekehrten Standpunkt kann man auch noch anders ausdrücken. Das ist der Fall, wo die Menge der von S invertierten Elemente nur aus 1 besteht. Und das ist der Fall, wo die Menge der von S invertierten Elemente alles ist. So kann man das umgekehrt auch machen. So, das heißt, dass wir jetzt tatsächlich, mal ein Bild, dass wir das F von M jetzt aufteilen können. Wir haben jetzt hier so ein paar Primzahlen, 1 von M, A, O, irgendwas, L von M. Die habe ich jetzt so hinsortiert und dann gibt es noch ein paar andere O, R1 von M bis hin zu O, R, mir fallen keine Buchstaben mehr ein, Y von. Und ich sortiere die jetzt folgendermaßen. Für die ersten hier vorne soll der erste Fall gelten, die sollen mit S kommutieren. Das heißt, Punkt, Punkt, Komma, S ist 1. Und für das Zeug hier hinten soll gelten Zentralisatoren. Kann ich jetzt so hinsortieren, das haben wir uns klar gemacht. Und was schließen wir daraus? Die innerhalb von F von M von S invertierten Elemente bilden eine Untergruppe. Nämlich die da. Aha. Ich mach mal. Pi liegt ja auch in Pi, deswegen möchte ich hier, glaube ich, schreiben Pi von U. Denn ich will mir jetzt gerade nur die Umfragen-Primzahlen angucken. Die 2 interessiert mich gerade nicht. Das wird E von T zentralisiert. So, insbesondere ist innerhalb von U, wenn ich da in die Fitting-Gruppe schaue, die Menge der von so kleinen S invertierten Elemente eine Untergruppe. Und es ist eine Hall-Untergruppe, denn wir haben ja gerade gesehen, dass die Primzahlen so hinsortiert sind. Dafür kann ich jetzt nur sagen, sie bildet. Denn die Erklärung könnte ich jetzt nicht besser hinschreiben, als ich sie da drüben hingemalt habe. Ja, wie kann ich mir das noch anders vorstellen, diese Untergruppe? Das Prinzip haben wir schon gesehen. Das sind einfach alle Kommutatoren von Leuten aus F und U mit dem kleinen S. Das können wir dann ausdehnen auf die U von S. Was machen wir jetzt mit dieser Menge? So, wenn ich von S invertiert werde und von irgendeiner Untergruppe normalisiert, dann werde ich von dem Kommutator zentralisiert. Das Argument hatten wir auch schon mal. Das liegt daran, dass man diese Kommutatoren ja schreiben kann als S mal ein konjugiertes von S und beide diese Leute werden invertieren, was wir da haben und das Produkt zentralisiert dann. Und wenn S selber zentralisiert, dann zentralisieren auch diese beiden Konjugierten, also auch das Produkt. Das heißt, alles, was von S invertiert oder zentralisiert wird und was gleichzeitig davon invariant gelassen wird, wird von diesem Kommutator, also von dieser Menge hier, zentralisiert. Und das möchte ich jetzt anwenden und zwar das gleiche Moment, angewandt darauf. U lässt F von U invariant, das heißt, diese ganze Menge lässt F von U invariant. Alles, was hier drin liegt, wird von S invertiert. Das sind solche Kommutatoren. Und das heißt, das zentralisiert jetzt sowohl diesen Teil der Fitting-Gruppe von U als auch den von S zentralisierten Teil der Fitting-Gruppe von U. Ich will darauf hinaus, dass dieses ganze Ding F von U zentralisiert. Thank you. jetzt noch mehr erhält. Also man stellt sich wirklich F von U aufgeteilt vor in diese beiden Stücke. Das eine wird von S invertiert, das andere zentralisiert. Beides wird von U invariant gelassen und wird deshalb von diesen Kommutatoren jeweils zentralisiert. Und der Witz ist, dass U F von U normalisiert. Sonst würde es nicht unbedingt funktionieren. Ah, Moment. Das liegt in U. Und U ist eine Gruppe ungerader Ordnung. Die Fitting-Gruppe ist die verallgemeinerte Fitting-Gruppe. Was sie zentralisiert, liegt da drin. Glauben den Satz von Fay Thompson. Und da Gruppen ungerader Ordnung auflösbar sind, gilt in ihnen, dass die Fitting-Gruppe und die verallgemeinerte Fitting-Gruppe das gleiche sind. Das heißt, die Fitting-Gruppe enthält den Zentralisator. Hier haben wir was im Zentralisator der Fitting-Gruppe. Es liegt also im Zentrum der Fitting-Gruppe. Damit ist jetzt das hier eine Hall-Untergruppe von der Fitting-Untergruppe von U. Aber schade, das sieht aus wie das, was in 1 steht. Richtig? In 1 steht doch, I, U von S ist eine Hall-Untergruppe von F von U und noch irgendwas. Wenn das jetzt eine Hall-Untergruppe von F von U ist, und das ist sofort eine Hall-Untergruppe, weil jetzt der I, U von S in dieser Struktur landet, das landet dann hier in diesem Teil, dann ist es sofort wieder eine Hall-Untergruppe. Okay, I, F von U, S liegt drin. Und es liegt da drin, das heißt, es stimmt in Wirklichkeit mit diesem Teil überein. Aber gleichzeitig stimmt 1 nicht, das heißt, irgendwas anderes bei 1 muss jetzt schief gehen, jetzt müssen wir uns angucken, was das heißt. Von F von U ist der Normalisator in M. Ja, wenn das nicht stimmt, heißt es, wir müssen da was finden, wo der Normalisator nicht in M ist. Und dann müssen wir das jetzt noch irgendwie benutzen und da hoffentlich auch noch einen Widerspruch kriegen. Danach machen wir übrigens eine Pause. Glaube ich, oder? Waren wir schnell? Nee, bestimmt nicht. Ja, genau. Ist eine Stunde rum, dann machen wir gerade eine Pause. Insgesamt machen wir nur bis kurz vor 6:30. Jetzt nehmen wir uns eine Situation her, die das verletzt, was da in 1 noch steht. Sei also O, eine Untergruppe von F von U, so dass der Normalisator von Y nicht in M ist. So was muss es jetzt geben? Naja. Wenn unsere Reflexe ein bisschen trainiert sind, dann sehen wir irgendwas aus der Fitting-Gruppe. Normalisator, Infektion. Der Normalisator muss ja irgendwo liegen. Der ist nicht die ganze Gruppe, G ist einfach und nicht arisch. Also stopfen wir den Normalisator in irgendeine maximale Untergruppe. Ist der Normalisator Y enthalten in irgendwas? Darf ich das wieder L nennen? In L Max G. Dann haben wir einfach, weil es so dasteht, dass L von M infiziert wird. Und L liegt nicht in M, denn sonst wäre er Normalisator in M. Und jetzt möchte ich gerne 0, wir hatten diese invertierten Elemente, bla bla bla, haben wir alles. Falls dann S in L liegt, Max, echte Untergruppe von G, haben wir, M infiziert das. Warum liegt S da drin? Das muss man vielleicht so wählen. Ah nein, muss man nicht, denn F von U ist doch jetzt aufgeteilt in diese Leute, die von S invertiert oder zentralisiert werden. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine S, eine kleine S-invariante Untergruppe. Und S0, was macht S0? In Lemma 622 steht, dass wir S da drin brauchen. Also möchte ich jetzt überlegen, ob das ein Problem ist. Moment, das ist noch ein Scheiß.
Ich bin mir sicher, dass wir das nicht speziell wählen müssen, sondern dass wir das haben.
O ist O von M, bla bla bla. S normalisiert das.
Paper dabei. Ich kann kurz reingucken, ob da noch irgendwas steht, was ich gerade nicht sehe. Aber normalerweise steht da weniger als in meinen Aufzeichnungen.
Nee. Nee, da steht auch nichts. Da steht gar nichts. Können wir da zu Fuß hin? Vielleicht können wir da zu Fuß hin.
Also, was können wir denn benutzen? Wir haben doch auf jeden Fall
nicht, das heißt T kann nicht in E von L liegen und deswegen liegt auch S nicht, genau, S liegt nicht in L. Wir müssen uns also jetzt klar machen, dass man das so wählen kann, sodass S da doch drin liegt. Warum können wir das? Na okay, S ist eine Zweigruppe, S operiert teilweise auf U, also auf F von U. Von vornherein S-invariant wählen können. T-invariant ist klar. Klein S-invariant ist auch klar. Aha, okay, ich möchte es. Ich glaube, ich kann das retten. Das ist ein bisschen spontan, deswegen vielleicht ein bisschen wackelig, aber ich versuche mal das spontan zu retten. Ich behaupte, wir haben das alles. Dann was? Denn T zentralisiert ja ganz F von U und S zentralisiert oder invertiert, deswegen ist YS invariant. Das heißt, wir bekommen das. Insbesondere hält keine typischen zwei Sylow-Untergruppen. Ich glaube, dass ich das rechnen kann, indem ich einfach Lemma 621 benutze, statt 622. Denn was haben wir da? Da haben wir L liegt nicht in M. Ja, das ist klar. Wir haben Infektion. Wir haben T liegt nicht in E von L. Denn sonst hätten wir Fall 2. Die zwei Südaufeinandergruppen von L sind jetzt nicht zyklisch. Das sehen wir hier. Und dann können wir uns noch überlegen, dass wenn das nicht schon eine volle Zwei-Südaufeinandergruppe ist, dass dann eine der anderen Bedingungen gilt. Wir benutzen einfach mal 6,21. Dann passt es dann. Da zeige ich jetzt.
Das richtig mache hier?
Genau, in 2 stand, G hat eine maximale Untergruppe L, bla bla bla, T liegt in E von L und so weiter. Da das nicht gelten soll, darf T nicht in E von L liegen. Und mit Lemma 6,21 folgt irgendwas. Was folgt denn da? Zum Beispiel. Ja, da kriegen wir wieder einen Widerspruch, so wie wir ihn vorher auch schon mal bekommen haben. Aus L, T ist mit die Strichgruppe oder aus S, O liegt nicht in F von U. Hier ist ja, ja, genau. Genau wie vorhin, wir hatten vorhin schon mal so ein Argument. Wir wissen doch jetzt, wie die Elemente aus S wirken. Mit Lemma 6,21 folgt ein Widerspruch. Und jetzt ähnlich zu dem, den wir da vorher hatten, siehe Lemma, wie hieß das, 6,22? Das ist wieder die gleiche Idee, dass man also wieder guckt, wie wirken die Elemente aus S auf F von U und warum passt das mit der einen oder anderen Aussage, die da steht, nicht zusammen. Dieser letzte Widerspruch führt dazu, dass eine der beiden Fälle gelten muss, denn wir haben angefangen mit keiner von beiden gilt. Und es ist ein bisschen merkwürdig, dass man die ganze Zeit benutzt, dass beide nicht gelten, weil es diese eine Gemeinsamkeit gibt mit dem Normalisator einer Untergruppe, die da irgendwo drin liegt. Wie man mit den beiden Fällen dann weiter umgeht, das möchte ich nach der Pause noch kurz skizzieren. Der Plan ist also, dass wir jetzt eine Pause machen, vielleicht 10, 15 Minuten. Dann erkläre ich kurz und wirklich nur so ganz skizzenartig, was in diesen beiden Fällen passiert, denn die Argumente sind durchaus ein bisschen unterschiedlich und ein paar kann ich erklären und bei einem werde ich nur sagen, jetzt passiert ungefähr das und das und das. Dann möchte ich gucken, was es für Fragen gibt, zum Beispiel zur mündlichen Prüfung. Und dann kommt der Trailer für Gruppentheorie 3. Ist das okay? Gut, dann Pause. 12 Minuten bieten sich an, bis wir 20 vor weitermachen. Ist das in Ordnung? Prima, danke.